Schief. Das ist eine Sendung zu Lage und Widerstand in den türkischen und kurdischen Gefängnissen.
Die Macht am 12. September 1980 übernahm, vor allem um die revolutionäre demokratische Opposition auszuschalten, damit sowohl die einheimischen als auch die ausländischen Konzerne ihre Ausbeutung ohne Hügel betreiben konnten. Die imperialistischen Ziele und die Ziele der Oligarchie mit faschistischen Praktiken verwirklicht werden konnten. Um den Ausmaß der Vorgehweise der faschistischen Junta annähernd zu deutlichen, muss man sich vorstellen, dass die Völker der Türkei stark politisiert waren. Da waren die 600.000 Arbeiter, die sich für einen Generalstreik vorbereiteten. Da war die ganze Bevölkerung von Fatsa, die sich selbst verwaltete. Da waren die Demos, die Hunderttausende von Menschen umarmten. Da waren die Unis, Schulen, in denen revolutionäre Inhalte diskutiert wurden. Da war die kurdische Bevölkerung, die ihre Stimme nach Selbstbestimmung erhöhte. Die Liste könnte verlängert werden. Um es kurz zu sagen, die Forderung nach Revolution kam von allen Teilen der Bevölkerung. Die Junta musste jetzt gegen diese vorgehen. Innerhalb von 6 Jahren wurden Hunderttausende eingesperrt. Es fanden Massenprozesse, die über 1000 Menschen umfassten, in denen Todesstrafen von über 300 Menschen gefordert wurden. Schulen, Kasernen wurden umgebaut zu Militärgefängnissen. Wegen nicht genügender Kapazität der vorhandenen Gefängnisse schliefen Menschen zu zweit in den Betten. Somit lagerte sich ein wichtiger Teil des Widerstandes gegen den Faschismus in den Gefängnissen. Während draußen die faschistische Praktiken mit ihrer barbarischen Ausmaß weiterging, wurden gegen Hunderttausende Revolutionären und Demokraten in den Gefängnissen sowohl physisch als auch ideologisch eine Vernichtungskampagne geführt. Man baute neue Militärgefängnisse, Isolationshaft, Einheitskleidungen und so weiter wurden eingeführt. Neben massiven systematischen Folter wurde auch die Kronzeugengesetze erlassen. Das auch ein ideologischer Krieg gegen die politischen Häftlinge bedeutete. Die Kronzeugengesetze besagten, dass diejenigen, die ihre Kollegen denunzierten, ihre früheren Taten bereuten, Hafterlass bzw. Haftminderung bekamen. Man braucht hier nicht zu sagen, dass zur Durchführung dieses Gesetzes schwere Folter angewandt wurde. Aber der Erfolg dieses Gesetzes war niederschmachtend für die Junta. Gegen den Versuch, die politischen Gefangenen physisch und psychisch zu vernichten, wehren sich die Gefangenen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, unter anderem mit Hungerstreiks. So traten 1982 über 300 Gefangene in Hungerstreik in den Gefängnissen Diyarbakır, Metris, Mamak, Erzurum. Es starben dabei einige der Häftlinge. Mazlum Doğan wurde in dem Gefängnis Diyarbakır umgebracht. Kemal Pir und seine zwei Kollegen starben auch bei diesen Hungerstreiks. Am 4. August 1983 fingen die Gefangenen in Erzurum einen Hungerstreik an und beendeten diese nach Akzeptierung ihrer Forderungen genau nach 17 Tagen. Sie forderten Abschaffung der Einheitskleidung, Stopp der Folter und Schlägen, Verlängerung der Besuchs- und Anwaltszeiten, Verbesserung der Gesundheitsbedingungen. Die Familien solidarisierten sich mit den Gefangenen. Im gleichen Jahr wurden Hungerstreiks in den Gefängnissen in Istanbul, Ankara, Diyarbakır gemacht. In dem Gefängnis Diyarbakır fingen die Gefangenen am 2. September 1983 den Todesfasten an. Sie erklärten vor Gericht, dass sie jeden Tag den Tod gegenüberstehen, die Zellen würden unter Abwasser stehen, sie würden jeden Tag gefoltert. Um diese Situation zu protestieren, hätten sie mit den Todesfasten angefangen. 150 Gefangene traten in den Todesfasten. Zwei der Gefangenen, die erklärten, sie hätten mit den Todesfasten angefangen, wurden zusammengeschlagen. Eine Gruppe in der Nähe von dem Gefängnis hätte beobachtet, wie die politischen Gefangenen ins Dach des Gefängnisses kletterten, dort Parolen ausriefen und die Soldaten hätten mit Maschinengewehren auf sie geschossen. Im Februar, März, April 1984 wurden Hungerstreiks in Mamak, Ankara, Metris Samacılar in Istanbul, in Buca und İzmir gemacht. Bei den Hungerstreiks im Gefängnis Buca verloren Abdullah Meral und Fatih Öktürmüş ihr Leben. In dem Gefängnis in Istanbul starben auch zwei Menschen und eine wurde umgebracht. Die Hungerstreiks im Oktober 1985 im Gefängnis Elazığ hatte zur Folge, dass die Mehrheit der Forderungen akzeptiert wurden. Bei diesem Hungerstreik wurden 50 Gefangene im Koma-Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. 1984 starb Fikri Sönmez in dem Gefängnis Amasya, in denen sehr viele Revolutionäre umgebracht worden sind. Januar 1986 fingen die Gefangenen im Gefängnis Adana mit dem Hungerstreik an. Wenn die Gefangenen, die seit 5 Jahren in Haft sind, in den Gefängnissen Mamak Diyarbakır nicht freigelassen werden, haben sie gesundheitlich nur noch ein paar Jahre zu leben. In einer Erklärung einer Gefangenen in Istanbul erklärte er die Bedingungen, in denen sie lebten. Der Brief enthielt Folgendes: Das einzige Ziel der Unterdrückung und Folterungen sind der Bruch zwischen polnischen Gedanken und polnischen Gefangenen. Aus polnischen Gefangenen Roboter zu machen, sie unter alle Bedingungen zur Aufgabe zwingen, aus ihnen gekettete Sklave der faschistischen Ideologie zu machen, unter den Decknamen die polnischen Gefangenen zu verbessern, bezwingt man uns zu entwürdigen und zu unpersönlichen Menschen zu machen, die sich selbst entfremdet sind. Jeder Festgenommene wird zuerst 90 Tage lang, manchmal länger, durch die politische Befragung, richtig gesagt, durch die Folterphase durchgehen. Neben den physischen Folterungen gibt man Medikamente, Spritzen, die den Bewusstsein der Festgenommenen schwächen. Die Aufnahmefähigkeit abschwächen, die Reflexe durcheinander bringen. Jeder Festgenommene kommt nach der Sicherheitsdirektion Istanbul zur Militärstrafanstalt Selimiye. Hier wird er oder sie mit Willkommensschlägen begrüßt. Die Willkommensschläge fangen bei der Tür des Untersuchungsrichters und vermehren sich bei der Einlieferung ins Militärstrafanstalt Selimiye. Während der Untersuchungszeit werden alle möglichen Beschimpfungen gemacht. Unter diesen wurden wir als Landesverräter beschimpft. Diese Praktiken dauern in Militär- und Zivilgefängnissen immer noch. Diese verursachten sogar den Tod einiger Gefangenen. Der Verleger Ilhan Erdost wurde auf dem Weg nach Militärstrafanstalt Mamak zu Tode geprügelt. Ja, Ilhan Erdost starb an Willkommensschlägen. Wenn er nicht gestorben wäre, würden die Schläge während seiner Haftzeit in Mamak jeden Tag weitergehen. Und falls er entlassen wäre oder in einen anderen Gefängnis gebracht worden wäre, so wäre er mit Auf Wiedersehen Schlägen verabschiedet. All dieses wird insbesondere in den Kerkern von Diyarbakır noch verstärkt gemacht. Am darauffolgenden Tag, vom 12. September, wurde mit der politischen Polizei die Folterungen in Davutpaşa Strafanstalt verstärkt. Dies ist kein Geheimnis. İrfan Çelik, der wegen seiner Mitgliedschaft zu DHP, Revolutionäre Volkseinheiten, angeklagt war, übte Selbstmord, während die Folterungen verstärkt waren. In dem Gefängnis Diyarbakır verloren viele Häftlinge ihr Leben. 22 Akten von Häftlingen, die wegen Mitgliedschaft zur PKK, Kurdische Arbeiterpartei, angeklagt waren, wurden aufgehoben. Genauso die Akte von Ali Sarıhal, von TKPML, die Akte von Orhan Keskin, Devrimci Yol, gehörten zu den Aufgehobenen. Der Grund für die Aufhebung der Akten war der Tod dieser Gefangenen. Mazlum Doğan wurde auch in den Gefängnis Diyarbakır umgebracht. Man verlangte hier von den Gefangenen Denunzierung der Kollegen und Bereuung der Taten. Diejenigen, die diesen Wunsch nicht erfüllten, wurden umgebracht. Kemal Pir und seine 3 Genossen starben infolge der Todesfasten, die sie im Gefängnis Diyarbakır starteten. Sie waren angeklagt in dem Prozess gegen PKK. So starben viele Revolutionäre bei dem Todesfasten gegen langfristige rassistische und faschistische Unterdrückung im Februar 1984. In den verschiedenen Gefängnissen der Türkei starben über 100 Gefangene infolge der Unterdrückung und Folterung. Nur im Gefängnis Diyarbakır ist diese Zahl um 50. In den Gefängnissen von Istanbul ist die Zahl um 20. İrfan Çelik in Davutpaşa, Hakan Mermeroluk in Alemdağ, Şerif Yazar in Metris, İsmet Top, Adilcan, Hakkı Hocaoğlu, Ahmet Saykan in Sultanahmet, Mustafa Tunç, Mustafa Temel, starben auch in Metris. Diese sind einige der Gestorbenen. Am 12. April 1984 fing in der Militärhaftanstalt Samojlar Hungerstreik. Dies wurde später zu Todesfasten umgewandelt. Nach 75 Tagen dieses Aktions starben Abdullah Meral, Haydar Başba, Hasan Teleci, Fatih Ökülmüş, TİKB, also im Prozess TİKB angeklagt, starben nach diesen Hungerstreiks. Die Geschehnisse in dem Militärgefängnis Metris, das seit 1981 ein Zentrum von Unterdrückung und Folter ist, sind ein abschreckendes Beispiel. Die polnischen Gefangenen leben hier abseits von jeglichem Recht, unter schweren Unterdrückung, Vernichtungs- und Terrorbedingungen. Die Gefangenen, die zur Gerichtsverhandlungen gebracht werden sollen, lässt man morgens zur früheren Stunde bei Eiskälte im Winter und bei erdrückenden Hitze im Sommer mit Unterwäsche hinter die Hände mit den Handschellen gebunden stundenlang warten. Damit nicht genug. Die Gefangenen, die nur mit Unterwäsche in der Kälte warten, sind deswegen offen für jegliche Krankheit. Der Grund für diese Behandlung ist, dass die Gefangenen sich ergeben. Die Verantwortlichen sagen, sogar Napoleon hat die Niederlage wegen der Kälte erlitten. Der Kreislauf der Gefangenen, die in der Kälte warten müssen, sinkt auf den niedrigsten Punkt. Die Arme und Handgelenke schwellen an. Die Fahrt zur Gerichtsverhandlung wird zu einer unerträglichen Folter. Das Anlegen von Handschellen hat mit Sicherheit nichts zu tun. Sie wird als Werkzeug der Folter benutzt. Die Gefangenen werden bei Hin- und Rückfahrt total nackt durchsucht. Das Ziel ist nicht durchsuchen, da die Gefangenen mit ihrer Unterwäsche angekleidet sind. Wenn ein Häftling sich diese Prozedur bei Hin- und Rückfahrten zu Gerichtsverhandlungen wehrt, so wird er oder sie mit willkürlichen Zellenhaft bestraft, von einer Woche bis 15 Tagen. Das Bestehen auf einigen Rechten wird als disziplinstörend gegen die Bestimmungen des Haftanstaltes beurteilt und wird mit willkürlichen Aufhebung der Besuchszeiten, Verbot der Besuchs, in die Kantine, Teeverbot und so weiter bestraft. In den letzten Tagen verhindern sie, dass die polnischen Gefangenen von der Haftminderungsgesetz Gebrauch machen, indem ihnen verschiedene Sachen vorgeworfen werden, die nicht stimmen. Besonders der Gefangenen, die sich nicht ergeben haben. Dadurch bezwecken sie, dass diese unter schweren Terrorbedingungen langsam sterben. Mit der Scheinbegründung der Durchsuchung werden in den Schlafsälen willkürlich spätnachts Operationen durchgeführt. Die Gefangenen werden auf dem Boden geschleppt und somit aus den Schlafsälen herausgebracht. Sie werden dabei geprügelt, beschimpft, nackt ausgezogen und durchsucht. Mit gleicher Begründung werden die Sachen der Häftlinge zerrissen und geplündert. Esssachen werden auf den Boden geworfen, gekaufte Schreibsachen mitgenommen. Sowohl bei der Bringung zur Gerichtsverhandlung als auch bei Durchsuchungen werden zwangsweise die Haare geschnitten. Seit circa 2 Jahren sind Besuche von Anwälten und Angehörigen verboten. Und wir haben keinen Hofgang. Briefverkehr ist sehr beschränkt und innerhalb des Gefängnisses nicht erlaubt. Die Frauen erfahren neben dieser Unterdrückung und Terrorpraktiken zusätzliche Folter. Sie werden nackt ausgezogen und durch die Soldaten zusammengeschlagen. Sie werden belästigt und werden auf sexistische Art beschimpft. Die Verwaltung in Metris gab den Soldaten Befehl, die Frauen auszuziehen und sie zu durchsuchen. Die Zellentüren wurden geöffnet und der Befehl gegeben, die Frauen zu belästigen. Sie haben diese Methode aufgegeben, nachdem ein massiver Widerstand durch die Frauen geleistet wurde.
Geçerken indir kasketini insanlar geçerken insanlar geçerken neye yarar yabanın dili seni nasıl ayağa çağıran haber ana dilinde, ana dilinde. Seni sılayan çağıran haber ana dilinde, ana dilinde. Tavandan dökülen sıvalar gibi, sıvalar gibi çürür zulmün engeli. Sınırda dikili duran Hakk'a karşı, Hakk'a karşı. Sıvalar gibi, sıvalar gibi çürür zulmün engeli. Sınırda dikili duran Hakk'a karşı, Hakk'a karşı.
Diese Anwendungen wurden auch in Haftanstalt Samojlar gemacht. Der Hauptpolitik im Gefängnis Samojlar ist die psychologische Unterdrückung und Folter. Die Verantwortlichen gaben Bescheid, dass wenn die Häftlinge die Einheitskleidungen anziehen würden, gäbe es keine Probleme. Aber die Wahrheit ist anders. Obwohl einige Häftlinge im Gefängnis Einheitskleidungen seit 5 Monaten tragen, haben sich die Probleme für diese auch nicht gelöst. Ihnen wurde wöchentliche Besuche für 9 Minuten erlaubt, aber unter höchst erschwerlichen Bedingungen. Die Häftlinge dürfen nur durch das Telefon mit ihren Angehörigen sprechen. Das vierschichtige Glas, das nicht ganz durchsichtig ist, erschwert, dass man sich sehen kann. Es werden manchmal die Besuche verboten, abgebrochen. Die Häftlinge, die den Besuch bekommen, bedroht und geprügelt. Mit der Begründung, sie würden Informationen in Bezug auf die Gefängnisbedingungen geben. Die Anwaltsbesuche dürfen alle 15 Tage stattfinden. Und das auch unter schwierigen Bedingungen. Nachdem einige Häftlinge die Einheitskleider anzogen, dürften sie auch an die Hofgänge, zwar nur 3 Stunden in der Woche, das heißt an 4 Tagen je 45 Minuten. Für Häftlinge, die beinahe seit 1,5 Jahren kein Tageslicht sahen, sind diese 45 Minuten am Tag sehr wenig. Diejenigen, die die Einheitskleidungen immer noch ablehnen, können nicht einmal von diesen wenigen Rechten Gebrauch machen. Sie dürfen Besuche von Anwälten, Angehörigen nicht bekommen. Sie haben kein Hofgänge. Sie dürfen auch bei religiösen oder nationalen Feiertagen keine Besuche bekommen. Die politischen Gefangenen, die keine Einheitskleidung tragen, haben seit 2 Jahren keine Besuche von Anwälten oder Angehörigen bekommen. Sie können nicht einmal durch den Notar sich einen Anwalt nehmen. Somit nimmt man ihnen auch das Recht auf Verteidigung weg. bei denjenigen, die keine Einheit